Das zeigt ja sehr, sehr schön und eindrucksvoll, dass, was das Thema Datenschutz im digitalen Raum angeht, die Nutzerinnen und Nutzer letztendlich in der Hand haben, welche Plattformen bestehen können.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich. Kurz und knackig. Sei ein Souverän. Free the data. Liebe Lauscher, heute passiert's. Es ist unglaublich, aber ich mache wirklich ein Special zum Thema Datenschutz. Ui. Ja, genau. Ist auch nicht so, dass ich noch nie eins zu diesem Thema hatte. Ich hatte in der Pandemie, glaube ich, mal ein Special zum Thema Datenschutz und Homeoffice. Aber ansonsten, ihr wisst es, gehört Datenschutzrecht jetzt nicht so zu meinen Lieblingen. Ich glaube, es ist auch legit, weil es mir in meinem Job in der Öffentlichkeitsarbeit ganz oft einfach viel Stress macht. Anyway, heute ist das komplett anders, denn es geht um ein super spannendes Forschungsprojekt und das dreht sich um die große Suche. Die große Suche nach Informationen. Wir alle tun es täglich, online recherchieren, nach Infos suchen und ganz egal, ob mit Bing, mit Google, was weiß ich, gibt's eigentlich Yahoo noch, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es super. Suchmaschinen kosten nichts, man kommt oft, nicht immer, aber oft schnell zum gewünschten Ergebnis. Doch was ist eigentlich mit Omas Spruch, was nichts kostet, ist auch nichts? Was passiert mit meinen Daten und warum werden mir fast gespenstisch plötzlich nur noch Werbeseiten für Kaffeemaschinen angezeigt, wenn ich nach Testberichten für Kaffeevollautomaten gesucht habe? Könnte also sein, dass die bequeme Suche oft einen Preis hat, von dem ich gar nicht so genau weiß, dass ich ihn überhaupt täglich zahle. Und da stellt sich doch die Frage, geht das nicht besser? Geht das nicht selbstbestimmter? Mit etwas mehr Privatsphäre und mehr Grundrechtsschutz? Könnte wohl sein. Und wie das vielleicht besser geht, kläre ich heute mit Paul Johannes, geschäftsführender Gesellschafter der Datenrecht Beratungsgesellschaft und wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Bereichen öffentliches Recht, IT-Recht und Umweltrecht an der Uni Kassel und Leopold Beer von der Open Search Foundation. Lieber Leo, lieber Paul, ich freue mich sehr, dass ihr heute zugeschaltet seid und Zeit habt, ein wenig mit mir zu plaudern.
Ich freue mich auch.
Ja, vielen Dank.
So ein kleiner Disclaimer vorweg. Ich glaube, der ist notwendig. Es geht heute nicht darum, Google zu bashen. Es gibt ja noch andere Suchmaschinen, und ich denke, wir werden sie einfach alle bashen. Und wenn ich sage Google, dann nur, weil ich das stellvertretend meine. Es ist eben eine der bekanntesten Suchmaschinen. Und ich bin ehrlich, ich nutze meistens Google. Außerdem gibt's das Verb googeln sogar im Duden. Also gehen wir quasi streng nach Duden. Und deswegen würde ich sagen, sprechen wir einfach von Google. Meinen aber alle. Und ich habe auch extra geguckt im Duden und habe gesucht nach Bing. Da habe ich aber nur Hildegard von Bing gefunden und Binge-Watching. Also bleiben wir einfach beim Beispiel Google, würde ich sagen. So, und ich habe mich ein bisschen vorbereitet, damit ich vielleicht ein bisschen mit euch mithalten kann. Und ich habe einen Blick geworfen in die sehr hübsch aufbereiteten, muss man sagen, aber auch sehr umfangreichen Datenschutzhinweise bei Google. Und da wird einem schnell klar, okay, da werden wohl Aktivitätsdaten erhoben. Und zwar Begriffe, nach denen gesucht wird, Videos, die man sich anschaut, Inhalte und Werbeanzeigen, die ich mir angeschaut habe, mit denen ich interagiert habe. Das, finde ich, war irgendwie noch klar, haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Was dann aber kommt, hat mich wohl vom Hocker gehauen, nämlich Sprach- und Audiodaten, Kaufaktivitäten, Personen, mit denen ich kommuniziere und Inhalte austausche und Aktivitäten auf Websites und Apps von Drittanbietern, die Google-Dienste nutzen. Das geht dann ewig weiter mit dem Chrome-Browser-Verlauf, den ich synchronisiert habe, vielleicht mit meinem Google-Konto, mit Diensten, die ich nutze, um Anrufe zu tätigen, Nachrichten zu senden. Es geht und geht immer so weiter. Und da dachte ich mir, Alter, wir waren noch nicht mal bei Standortdaten. Also von Google Maps war jetzt noch gar nicht die Rede. Leo, darüber müssen wir sprechen. Ich bin überhaupt nicht anfällig für Verschwörungstheorien, ne? Aber weißt du, wie oft mich schon Leute darauf angesprochen haben, dass sie ganz merkwürdige Geschichten erlebt haben mit irgendwelchen Werbeanzeigen, die plötzlich aufplöppen nachdem sie eines der Dinge getan haben, die ich jetzt gerade vorgelesen habe. This is why, oder wie?
Ja, es ist total verrückt. Ich glaube, es gibt niemanden, der da nicht irgendwelche Beispiele kennt oder irgendwelche Geschichten schon mal gehört hat. Durch diese unglaublich vielen Daten, die zum Beispiel Google erhebt über seine Nutzerinnen und Nutzer, kann sehr genau, und zwar wirklich erschreckend genau, Werbung ausgespielt werden. Also das geht dann teilweise so weit, dass zum Beispiel Facebook Vorschläge gemacht hat zur Paartherapie oder zu Dating-Apps, bevor sich ein Paar auf Facebook überhaupt getrennt hatte, allein durch die Analyse des Interaktionsverhaltens auf sozialen Netzwerken. Oder auch Google hat zum Beispiel mit Google Flu Trends teilweise schneller durch Auswertung der Suchbegriffe erkennen können, wo gerade die Grippe ausbricht, als das Gesundheitsbehörden konnten. Also da gibt es wirklich viele, viele Beispiele. Die Liste ist endlos lang. Es ist sehr beeindruckend, wie viel man anhand dieser Daten auslesen und auswerten kann.
Also beeindruckend ist irgendwie hübsch gesagt. Ich finde das ziemlich erschreckend. Und vielleicht sollten wir uns jetzt schon mal alle gedanklich merken, wenn mir online plötzlich dauernd Trennungsberatung vorgeschlagen wird, sollte ich vielleicht mal zu Hause dringend ein Gespräch führen, weil ich vielleicht was verpasst habe. Ich finde das wirklich krass. Paul, erhebt Google diese Daten immer? Weil das klingt ja jetzt erstmal furchtbar. Das klingt ja erstmal nach allem. Und das war ja wirklich nur ein Auszug, den ich da eben vorgelesen habe. Oder kann ich wie sonst auch daran was ändern? Weil ich muss doch eigentlich immer, egal was ich nutze, zu 100.000 Sachen zustimmen oder kriegt dann irgendwie ploppt so ein Fenster auf und ich kann einstellen, kann zustimmen, kann ablehnen, kann selber in den Einstellungen was vornehmen.
Ja, Google sammelt so viel, wie es nur kann. Also das ist erstmal deren Wunsch, alles zu haben von dem Nutzer. Und ja, du hast recht, am Anfang muss man zustimmen über diese Cookie-Einblendung zum Beispiel. Auf jeden Fall bei Google kann man dann bestimmte Sachen ablehnen, bestimmte Cookies wenigstens. Damit macht man es Google nur noch ein bisschen schwieriger, sozusagen dich nachzuverfolgen. Weil zu jedem Nutzer setzen sie bei sich auf jeden Fall oder versuchen dem nachzuverfolgen, was er so tut über deren Plattform. Also was er sucht, was er einkauft und so weiter und versuchen das auch immer weiter zusammenzuführen. Und geben dir sozusagen eine Werbe-ID und nur unter gewissen, also man macht es dem Google nur ein bisschen schwieriger, indem man halt nicht zustimmt, ja, ganz am Anfang, weil die Daten, die dort gesammelt werden, sind eigentlich immer noch so umfangreich, dass eine Zusammenführung dann immer noch möglich ist, auch über verschiedene Plattformen. Und man muss auch ein bisschen weiterdenken. Es ist nicht nur über die Suchseite, über die Google Daten kriegt, sondern auch über alle anderen Seiten, die Google auf die eine oder andere Art eingebunden haben, wo zum Beispiel Werbung drin ist. Also Google AdWords zum Beispiel. Das heißt, selbst wenn du Google als Suchmaschine nicht benutzt, kann es sein, dass Google weiß, auf welche anderen Seiten du gekommen bist, dadurch, dass Google deinen Browser nachverfolgt über diese AdWords und über diese Ad-Werbeeinblendung. Also wenn die Frage jetzt war, sucht Google immer oder sammelt Google immer Daten über die Nutzer? Ja, immer und überall.
Ja, ganz unabhängig davon finde ich eigentlich die Frage auch ganz spannend, die vielleicht an dich, Leo. Habt ihr Erkenntnisse darüber oder Informationen dazu, wie wahrscheinlich es überhaupt ist, dass die Nutzer sich mit den Datenschutzeinstellungen von Google und den Google-Diensten oder der anderen Suchmaschinen überhaupt befassen? Immer selbst wenn ich da das ein oder andere einstellen kann, ich will ja vielleicht nur schnell was googeln.
Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem, weil diese Einstellungen überhaupt erstmal zu verstehen und dann auch die richtigen Einstellungen, sage ich mal, oder die datenschutzfreundlichen Einstellungen vorzunehmen, kostet viel Energie und Zeit. Ich persönlich kenne jetzt keine Daten speziell zu Google. Es gibt aber eine Erhebung, die besagt, dass weniger als 40% von denjenigen, die überhaupt Maßnahmen zum Datenschutz umsetzen, auch ihre Einstellungen konfigurieren bei verschiedenen Online-Diensten, die sie nutzen. Also es ist davon auszugehen, dass wirklich nur sehr, sehr wenig Menschen tatsächlich sich die Mühe machen, im Detail auszudifferenzieren, welche Einstellungen sie jetzt auswählen bei Online-Diensten.
Ganz ehrlich, ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht mal komplett ausnehmen. Weil es kommt ja drauf an, wie viel du differenziert einstellen kannst, zustimmen oder ablehnen. Und wenn sich da jetzt ein Riesenfenster öffnet, bevor du nur eine Kleinigkeit nachgucken kannst, also das hast du ja vor allem bei anderen Webseiten, ich meine jetzt gar nicht Suchmaschinen, aber das hast du bei anderen ja auch, da kannst du in die Einstellung gehen und dann musst du ja 100.000 Mal immer einstellen, kannst ja einstellen, berechtigtes Interesse, kein berechtigtes, bla bla bla. Da musst du ja erstmal 50 Knöpfe drücken, bevor du überhaupt das kurz erledigen kannst, was du auf dieser Seite erledigen willst.
Das ist ja auch so ein bisschen der Trick der Anbieter, die Nutzerinnen und Nutzer einfach überfluten mit Einstellungsmöglichkeiten und am Ende blickt keiner mehr so richtig durch von demjenigen, der dann die Suchmaschine nutzt und lässt dann lieber ganz bleiben, anstatt sich da ewig einzuarbeiten.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch ein bisschen ein Geschäft mit der Faulheit ist. Ganz ehrlich, bei mir ist das einfach Faulheit. Bevor ich 50 Häkchen setzen muss, also ich würde dann halt einfach alle ablehnen. So, das musst du ja eigentlich auch ermöglichen. Das klappt aber eben nicht auf jeder Seite, weil nicht jeder das so umsetzt, wie es eigentlich ideal wäre im Sinne des Verbraucherschutzes. Aber mal so konkret jetzt auf Suchmaschinen geguckt, da kann man auch unfassbar viel einstellen. Paul, gibt's denn theoretisch, also mal unterstellt, ich bin nicht zu faul, sondern ich klicke mich wirklich durch alles durch. Es ist ein eigenes Web-Universum bei den Suchmaschinen. Ich habe es mir wirklich angeguckt, was du alles aktivieren, deaktivieren, einstellen kannst. Also mal angenommen, ich deaktiviere alles. Standortdienst, dies darf nicht ausgelesen werden, jenes darf nicht ausgelesen werden. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, jetzt mal abgesehen von den besuchten Websites, aber gibt es eine Möglichkeit, dass ich eine Suchmaschine ohne Datenspende nutze? Und ich glaube, Datenspende ist in dem Zusammenhang das richtige Wort, nur dass ich leider noch nie eine Spendenquittung bekommen habe.
Ja, also Datenspende ist vielleicht ein schönes plakatives Wort. Ich würde aber sagen, eine Spende macht man freiwillig und bei denen macht man nie freiwillig.
Datenklau!
Ja, also man spricht ja nicht umsonst von der Datenkrake Google, die dir das wegnimmt, die in deine Persönlichkeitsrechte reingreift. Also man kann natürlich versuchen, also entweder man hat sein Google-Konto und macht da die Einstellungen oder vorher bei den Cookie-Einstellungen, wenn man kein eigenes Google-Konto hat, dort versuchen, möglichst viel auszuschließen an der Nachverfolgung oder der Datenerhebung. Das ist möglich, ja. Also Google bietet da relativ fein ziselierte Möglichkeiten, da auch was zu machen nach seinen eigenen Wünschen. Nur am Ende des Tages bleibt immer eine Datenerhebung. Also auf irgendeine Art und Weise wirst du immer nachverfolgt. Und wenn es nur um diese eine Werbe-ID ist, die es halt gibt, ne, nur um dir die Möglichkeit zu geben, überhaupt Werbung einzuspielen. Je persönlicher halt, desto besser für Google, wenn du denen die Möglichkeit dazu gibst. Und Google ist jetzt die größte Suchmaschine. Bei den anderen Suchmaschinen funktioniert es ähnlich. Es gibt aber Suchmaschinen, die nicht so viel Daten erheben. Da kann man natürlich auch erstmal gucken, dass man vielleicht nicht den Platzhirsch nimmt, sondern sich eine spezialisierte Suchmaschine raussucht oder auch eine, die den eigenen Anspruch hat, keine personalisierte Werbung zu schalten. Da gibt es Beispiele wie DuckDuckGo oder andere Webseiten, die auf Google dann wieder zurückgreifen, die dich erst durchleiten, die dann versuchen wollen, Google nicht so viel von deinen Daten zu geben. Ich würde aber davor zurückschrecken, dazu sagen, dass wenn eine anonyme Nutzung dieser Seiten, also wird immer noch versucht, deinen Browser zu identifizieren und versucht, da noch irgendwie eine Nachverfolgung zu machen. Bei den allermeisten jedenfalls, weil es geht da einfach ums Geld. Also es geht darum, je besser die dich kennen, desto besser können sie Werbung zuschneiden, desto teurer können sie die Werbung machen. Und das ist so der Hintergrund.
Das sehe ich übrigens in der Jura-Bubble bei ganz, ganz vielen. DuckDuckGo kann man sich wahrscheinlich so ein bisschen vorstellen wie so eine Art Bridge zu Google rüber dann. Das gibt's ja im Fediverse auch, zum Beispiel zu Instagram. Gibt's ja auch solche Bridges. Wahrscheinlich ist das sowas in der Art, was mir da gerade eingefallen ist. Google macht's ja auch allen so bequem. Du kannst ja ganz oft auswählen, ob du ein Konto erstellen willst bei irgendeinem Anbieter oder ob du dich einfach mit deinem Google-Konto anmeldest.
Ja, diese Single Sign-On-Lösung, die Google schon als einer der ersten breit gefächert angeboten hat, dass es andere nutzen können, ihr Google-Konto, um dich dann bei denen einzumelden. Das macht Microsoft und so machen das ja auch. Und wer in der Uni ist, der hat ja auch sein Uni-Konto und kann man damit verschiedene Dienste nutzen. Und im Prinzip funktioniert das so genauso bei Google. Aber na klar, mit jedem Anbieter, den du über Google freischaltest, weiß Google, dass du diesen Anbieter benutzt und hat dann auch Zugriff teilweise jedenfalls mehr oder weniger auf die Daten, die du bei diesem Anbieter hast, auch wenn da gar nichts gesucht wird oder gar keine Map-Dienste benutzt werden oder sowas. Da geht es wieder darum, dich besser kennenzulernen. Das machen die ja nicht aus Freundlichkeit, sondern auch, weil sie einen Nutzen davon haben.
Nee, aber da sind wir wieder beim Thema Faulheit. Leo, würdest du dann sagen, sowas lieber gar nicht nutzen, sondern überall immer selber ein Konto erstellen, auch wenn es vielleicht ein bisschen lästig ist?
Die Frage, ehrlich gesagt, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Interessensabwägung. Ich muss ganz ehrlich zugeben, in meiner Freizeit würde ich jetzt auch nicht überall ein neues Konto erstellen wollen und bei jedem Online-Dienst irgendwie separat mir die Datenschutzeinstellungen durchlesen und alles richtig einstellen. Insofern, glaube ich, muss man da einen sinnvollen Ausgleich finden. Ne? Heutzutage ist es ja zum Glück so, dass viele Geräte es einmal verhältnismäßig einfach machen und zum Beispiel sichere Passwörter vorschlagen, die Passwörter dann auch zusammen mit der E-Mail-Adresse speichern, sodass es ähnlich komfortabel und schnell geht, einen eigenen Account zu erstellen, wie mit dem Single-Sign-On-Verfahren von Google. Trotzdem gibt's da kein richtig oder falsch, würde ich sagen. Also jeder und jede muss selbst für sich entscheiden, ob er oder sie da die Daten an Google weitergeben möchte oder eben nicht. Und selbst wenn die Daten nicht direkt über die Google-Anmeldung an Google weitergegeben werden, gibt's dann häufig auch noch ganz andere Datenflüsse, wie Paul vorhin schon erwähnt hat, wenn über die angezeigte Werbung auf der Website dann Informationen an Google fließen, dann hat man vielleicht ein eigenes Konto gemacht, extra für die Website, und die Daten landen am Ende trotzdem bei Google. Insofern, ja, ist, glaube ich, beides vertretbar.
Ja, aber es ist vielleicht ein guter Punkt, abwägen, wo mache ich's, wo mache ich's nicht. Paul, was genau stellt denn Google mit den ganzen Daten an, weil wenn man sich jetzt wirklich mal die Mühe macht, alles anzugucken, es geht ja wirklich nicht nur ums Nutzungsverhalten, sondern auch um Kommunikationsdaten. Und ehrlich gesagt, du kannst doch da eine richtige Profilbildung wahrscheinlich mit betreiben, also so richtig Profiling-mäßig, und du kannst vor allem Geld damit verdienen. Weil wenn das jetzt eben auch noch diensteübergreifend funktioniert, ich frage mich nur, wie genau verdient man damit Geld? Also ich meine jetzt nur da personalisierte Anzeigen, das wird es ja nicht sein.
Also zum größten Teil ist es das aber. Also es geht darum, ein Nutzerprofil über möglichst viele Nutzer erstellen zu können, das die persönliche Ansprache erlaubt. Und die kann ich dann, diese Möglichkeit der persönlichen Ansprache, meine Werbung zuzuschneiden auf das Alter, das Geschlecht, die Interessen und so weiter, ist halt teurer als nur allgemeine Werbung, also Billboard-Werbung oder eine Einblendung oder sowas. Ne? Je besser ich den Datensatz mache, also die Nutzerprofile, desto teurer kann ich diese Werbeeinblendungen verkaufen. Und ja, also da gibt's auch noch mehr, was die machen, nämlich die Daten an sich sammeln, um darüber dann, also die Datensätze weiter zu verkaufen und die Möglichkeit, das dann weiter analysieren zu können und seine Produkte verbessern zu können und seine Dienstanbindungen verbessern zu können. Dafür wird auch Geld an Google gezahlt. Aber das Hauptkapital, was die schlagen, ist halt wirklich diese Einblendung von personalisierter Werbung. Also das ist aber auch ein Catch-all. Ne? Das ist jetzt nicht nur das damit gemeint, dass du suchst halt heute nach einem Regenschirm und morgen wird ja auch weitere Werbung für andere Regenschirme angezeigt. Das ist nur das eine. Sondern das muss man versuchen, ein bisschen weiterzudenken und dann die Möglichkeit der Ansprache vielleicht noch weiter zu verbessern. Wer Regenschirme sucht, sucht vielleicht auch Regenmäntel. So ist das Nächste. Und dann aber noch weiter. Wer in einem bestimmten Gebiet Regenschirme sucht, der ist ja vielleicht gerade auf Urlaub und dann kriegt er noch andere Werbesachen eingeblendet oder sowas. Also das ist halt ein bisschen schwierig so zu verallgemeinern. Es geht nur um Werbung. Ja, es geht nur um Werbung, aber das hat halt ganz verschiedene Facetten, deswegen das so wertvoll ist.
Ja, manchmal funktioniert es aber nicht wirklich gut. Also ich habe eine Zeit lang richtig krass Werbung bekommen, nachdem ich in Wacken war, für ein bestimmtes Armband eines Schmuckherstellers. Ich wurde zugebombt, und zwar egal, wo ich mich aufgehalten habe online. Permanent sollte ich das, ich sage jetzt nicht, weil ich mache keine Werbung, also ein sehr schönes Armband. Ich besaß es aber schon 2 Jahre lang. Und ich sage, jetzt hört auf, mich damit zuzuballern. Ich habe das Ding schon. Fällt mir übrigens ein, ich habe es schon lange nicht mehr getragen. Aber so viel Wissen hatte Google dann offensichtlich noch nicht. Und das fand ich aber ganz spannend, weil ich hatte nicht gezielt danach gesucht. Ich war auch nicht bei dem Hersteller, weil das halt das eine Produkt ist, das er hat, das mir gefällt. Und ich besitze es schon ganz lang. Aber irgendwie muss ja dann ausgewertet worden sein, aha, Backen, vielleicht bestimmte Art von, weiß ich nicht, Geschmack bei Outfit oder was auch immer. Und es hat wirklich nicht aufgehört. Es war wirklich lang, wurde ich zugeballert mit dieser einen Werbung. Wenn man dann wenigstens wüsste, ich hätte es ja sogar nochmal gekauft, wenn dann diese Werbung aufgehört hätte. Nein, ganz so weit würde ich nicht gehen. Aber was ich mich frage, warum lassen wir denn zu, dass Suchmaschinen das mit uns machen? Vielleicht ist ein Grund, dass wir nicht so viel Auswahl haben. Es gibt ja eigentlich nur so zwei, die wirklich bekannt sind. Und ich hatte mal nachgeguckt. Die dritte hat mir dann schon gar nichts mehr gesagt vom Namen her. Und ich glaube, es sind vier. Leo, warum gibt es so wenig Suchmaschinen? Denn Google hat einen Marktanteil von, ich habe es nicht genau, im Kopf 80-90%. Wenn das jetzt alles so blöd ist mit den Suchmaschinen, warum gibt es dann nicht irgendwie so eine Alternative wie das Fediverse? Also warum gibt es nicht eine Fedi-Search? Ich habe keine Ahnung, wie man so eine Suchmaschine baut, aber ich denke halt, da wird halt irgendwie das Internet abgegrast. Kann ja nicht so schwierig sein. Wie funktioniert so eine Suchmaschine? Warum gibt es nicht mehr?
Ja, also es gibt ganz, ganz viele Gründe, dass Google so eine überwältigende Marktmacht hat. Zum einen gehört dazu natürlich, dass es ein riesiges Ökosystem ist. Also Google bietet ja nicht nur die Google-Suche an, sondern genauso den Chrome-Browser, die haben YouTube, die haben Android als Betriebssystem für Mobiltelefone. Also es ist ein sehr, sehr breites Angebot und die Dienste funktionieren natürlich super dann im Zusammenspiel. Es ist auch so, dass Google sich durch die Macht, die das Unternehmen schon hat, viel eingekauft hat in neue Märkte und viel eingekauft hat in Voreinstellungen. Google hat zum Beispiel viele, viele Milliarden jedes Jahr an Apple gezahlt, damit Google die voreingestellte Suchmaschine in Safari ist. Es hat zwar jetzt ein US-Gericht verboten, aus Bedenken wegen Wettbewerbsverstößen, die dadurch möglicherweise begangen wurden, beziehungsweise die durch das Gericht auch tatsächlich festgestellt wurden. Und das macht es Google dann sehr, sehr leicht, in vielen Märkten einen großen Marktanteil auch zu halten. Ein anderer Faktor, der auch so ein bisschen reinspielt in die Frage, wie funktioniert eigentlich so eine Suchmaschine, ist die Tatsache, dass Google einen super guten und sehr, sehr ausgereiften Suchindex hat. Dieser Suchindex ist die Grundlage für die Suchmaschine Google. Der Index ist eine Art verschlagwortete Kartografie des Internets, wo letztendlich durch ganz, ganz kleine Roboter geschaut wird, welche Websites gibt's überhaupt im Internet. Das sind unglaublich viele und die werden dann mit weiteren Informationen angereichert, die werden verschlagwortet und dann abgespeichert in einer großen Datenbank. Und wenn wir dann bei Google was eingeben, dann wird nicht live das ganze Internet durchsucht nach unseren Suchbegriffen, sondern da wird dieser Index durchsucht, weil das viel, viel schneller geht, als wenn wir das ganze Internet durchsuchen müssten oder Google das ganze Internet jedes Mal durchsuchen müsste. Und so einen guten und großen Index zu erstellen, wie Google das gemacht hat, kostet extrem viel Geld, viele, viele Milliarden pro Jahr. Und das ist der Grund, weswegen sich viele Startups, viele kleinere, jüngere Unternehmen total schwer tun, in diesem Markt dann auch Fuß zu fassen und letztendlich eine ernsthafte Konkurrenz zu Google zu werden.
Ich fand das ganz lieb von dir eben, dass es extra so erklärt, dass ich es auch verstehe. Da sind so viele kleine Roboter und die schauen danach, was im Internet steht. Und ehrlich gesagt gefällt mir dieses Bild total mega gut und ich hatte das jetzt auch vorm inneren Auge. Viele kleine Roboter sind unterwegs und gucken, was im Internet steht.
Okay. Ja, in echt ist es natürlich ein bisschen komplizierter, aber ich meine, ich bin auch nur Jurist. Mir haben das die Techniker so erklärt, damit die Juristen das verstehen.
Ich finde das ein ganz, ganz zauberhaftes Bild. Und ich glaube, ich werde das nachher gleich mal von KI in ein Bild umwandeln lassen, weil ich finde das mega zauberhaft. Aber ich glaube, es ist eine Erklärung, der man so halbwegs folgen kann. Okay, ein Webindex. So Paul, weiß man eigentlich, was jetzt die Handvoll Anbieter, die es gibt, eigentlich in ihren Webindex aufgenommen haben? Ist das irgendwie transparent? Also jetzt mal so ganz blöd gefragt, steht da nicht irgendwie vielleicht ein bisschen Missbrauchsgefahr? Weil ich habe natürlich jetzt nach den ganzen Executive Orders aus dem Weißen Haus irgendwie immer gleich so ein Glöckchen im Ohr. Man könnte doch dann ganz gezielt steuern, was ich überhaupt in diesen Webindex aufnehme, und keiner weiß es, oder?
Ja, also um jetzt nochmal bei dem Roboterbild zu bleiben, die schicken die Roboter aus und die sollen erstmal alles kopieren und zurückbringen, damit wir es zu Hause indexieren können. Und das ist so der Anspruch von den großen Suchmaschinen, ist natürlich alles zu kennen. Und wenn man dem glaubt, dann indexieren sie alles. Aber man weiß es natürlich nicht. Also ich weiß nicht, welche Algorithmen sie benutzen, welche Seiten sie zuerst angucken, wie oft sie welche Seiten angucken, wie oft sie das aktualisieren, was sie dann auch wieder mit zurücknehmen, um es indexieren zu können, und was sie dann überhaupt zeigen von dem, was sie indexiert haben. All das, da steht ein großes Fragezeichen vor, jedenfalls bei den vier großen Anbietern, die natürlich sagen, wir indexieren alles ohne irgendwelche politischen Bedenken und so weiter. Aber da gibt es keine Kontrolle drüber. Also man weiß es nicht. Und das birgt natürlich in dem Sinne tatsächlich die Gefahr von Missbrauch. Also weil dort eben auch die große Chance besteht, dass Inhalte zensiert werden, also gar nicht erst in den Index reinkommen oder auf jeden Fall auf der Output-Seite zensiert werden, dann nicht angezeigt werden in der Suchmaschine. Und letzteres ist natürlich rechtspolitisch auch was Gewolltes teilweise bei bestimmten Sachen. Die wollen wir ja nicht sehen oder verbreiten. Also Sachen, die strafrechtlich relevant sind zum Beispiel, ganz klar. Aber bei anderen Sachen ist es nicht so. Also bei den allermeisten Sachen ist es nicht so. Die wollen wir eben sehen. Und da besteht halt die Gefahr, dass derjenige, der da die Auswahl betreibt, was indexiert wird, dann auch eine ganz große Macht hat darüber, was wir sehen, was es gibt. Da könnte man sich eben mal überlegen. Oder sollte man versuchen, Werkzeuge oder Einstellungen zu finden, also rechtspolitische Einstellungen, wirtschaftspolitische Einstellungen, die uns helfen, diese Manipulationsfähigkeit zu verhindern.
Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, rein juristisch, aber das wäre dann was für eine eigene Folge, daran zu kommen, an den Webindex.
Das ist letztendlich das, was wir gerade auch so ein bisschen beobachten können in den USA. Ich hatte vorhin schon kurz angesprochen, den Prozess gegen Google, wo ein Gericht entschieden hat, dass Google durch verschiedenste Maßnahmen wettbewerbswidrig ein Monopol aufrechterhalten hat. Und da liegen jetzt die Vorschläge des US-Justizministeriums vor. Und einer dieser Vorschläge sieht vor, dass Google den eigenen Index transparent machen und öffnen muss für Wettbewerber. Und ich glaube, da haben wir die besten Karten, um an diese Daten ranzukommen und auch um so ein bisschen konkurrenzfähige Unternehmen und Wettbewerber zu stärken und überhaupt entstehen zu lassen.
Das wäre ja schon ganz spannend, da mal drauf zu gucken. Und eigentlich wäre es doch ganz geil, generell eine offene und transparente Suchinfrastruktur zu haben. Und ich habe gelesen, dass derzeit, ich glaube, 14 europäische Staaten gemeinsam schon an einem offenen Webindex arbeiten. Da weißt du wahrscheinlich Näheres, Leo. Wer ist da alles dabei? Was ist der aktuelle Stand?
Also das Projekt heißt openwebsearch.eu. Das ist ein Zusammenschluss aus 14 Partnern. Das sind nicht 14 Staaten, aber 14 verschiedene Institutionen, die da zusammenarbeiten, um einen Index zu schaffen. Also die Grundlage für Suchmaschinen, aber auch die Grundlage für zum Beispiel das Training von Sprachmodellen oder von Retrieval Augmented Generation. Also wenn man Suche und KI-Sprachmodell miteinander kombiniert, all das sind Dinge, die man mit dem Index machen kann. Und so einen Index als frei zugängliche und transparente, offene Infrastruktur zu schaffen, das ist das Ziel dieses Forschungsprojekts. Da sind dann verschiedene Partner dabei, zum einen Rechenzentren, beispielsweise das Leibniz-Rechenzentrum in Garching bei München, dann natürlich Universitäten und andere Forschungseinrichtungen, die so ein bisschen den wissenschaftlichen Teil dazu machen, also beispielsweise das DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Da sind NGOs dabei, wie die Open Search Foundation. Da sind aber auch Akteure aus der Wirtschaft dabei, wie zum Beispiel A1 aus Slowenien. Generell ist das Projekt super international. Das CERN aus der Schweiz zum Beispiel ist dabei. Also es sind wirklich viele Länder in diesem Projekt vertreten. Und die haben aktuell in etwa 800 Terabyte gecrawlt und daraus einen Index gebaut, der so knapp 18 Terabyte groß ist. Den können Unternehmen und Forschung auch schon nutzen. Die kommerzielle Lizenz geht, glaube ich, jetzt dann Anfang April, also in 2 Wochen online. Und da können dann wirklich schon Startups drauf zugreifen, auf diesen Index.
Musst du mal irgendwie eine Bezugsgröße nennen? Ist das jetzt viel? Ist das wenig? Wie viel war es? Wie viel? 800 Terabyte?
Ja, genau. Also es ist,
ja, ist das
ein
viel?
Petabyte gecrawled. Das ist verhältnismäßig wenig. Gerade wenn man es in Relation setzt zu dem Google-Index, der da wirklich viel größer ist. Allerdings geht es bei dem Forschungsprojekt auch eher so ein bisschen darum, diese technische Infrastruktur zu testen. Also wie können verschiedene Rechenzentren dezentral, also nicht in einem riesigen Rechenzentrum, sondern verteilt in Europa, überhaupt so einen Index bauen? Und das ist das erste größere Ziel dieses Forschungsprojekts, überhaupt die technische Infrastruktur zu schaffen. Dass man jetzt nicht innerhalb von 2-3 Jahren einen Index bauen kann, der mit dem von Google, ja, in Konkurrenz treten kann, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Aber zumindest mal den Grundstein dafür legen kann man. Und das passiert auch gerade ganz aktiv in Europa.
Ich könnte mir vorstellen, dass es ja die Sache eher schwieriger macht, wenn es eben dezentral geschieht und nicht so wie bei Google. Es gibt aber ja noch einen anderen wichtigen Ansatzpunkt, über den ich mit euch sprechen will. Tridi, das ist ein Forschungsprojekt für privatheitsfördernde digitale Infrastrukturen. Und da habt ihr ja ganz viel mit zu tun. Paul, wer ist da alles involviert, also außer euch beiden?
Also Tridi ist ein BMBF-Projekt, also Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und über die Plattform Privatheit ist das ausgeschrieben worden. Das ist auch so eine Forschungsorganisation. Und aktiv arbeiten daran jetzt die Universität Kassel in Form von an den Lehrstühlen von Professor Hornung, Privatdozent Herrn Gemmen und Professor Söllner aus der Wirtschaftsinformatik, also Juristen auf der einen Seite und Wirtschaftsinformatik auf der anderen Seite, zusammen mit eben der Open Search Foundation, wo Leo arbeitet, als NGO-Partner. Und wir, das muss man kurz sagen, wir indexieren nicht selber, wir bauen auch keine Suchmaschine, sondern wir sind sozusagen dazu da, den infrastrukturellen Rückhalt oder den organisatorischen Rückhalt so zu bieten, dass einmal von aus Sicht der Rechtswissenschaften und einmal aus Sicht der Wirtschaftsinformatik, also der Nutzerakzeptanz, so anzuschauen, was heißt das eigentlich, wenn es eine unabhängige, vielleicht auch Fediverse-artige Organisation gibt, die einen Index baut, und was heißt das, wenn dann andere Akteure, Suchmaschinenanbieter oder Leute, die KIs damit trainieren wollen, auf diesen Index zugreifen wollen? Und wie diese Rechtsbeziehungen untereinander sind und diese Nutzerbeziehung zwischen diesen verschiedenen Akteuren, wie die auszugestalten sind, das mal sozusagen in diesem Forschungsprojekt aufzuarbeiten, ist unsere Aufgabe zurzeit.
Also im Prinzip so ein bisschen die rechtlichen Rahmenbedingungen drumherum, um so ein Großprojekt. Magst du das noch ein bisschen ergänzen, Leo?
Ja, gerne. Also die EU hat ja in den letzten Jahren ganz, ganz viele Rechtsakte erlassen, die in irgendeiner Form den digitalen Raum regulieren, und die Techniker, die letztendlich diese ganzen digitalen Anwendungen bauen, sei es eben der Index selber oder seien es irgendwelche Anwendungen, die auf diesem Index basieren, wie Suchmaschinen, die tun sich natürlich genauso schwer, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu verstehen, wie wir uns schwer damit tun, im Detail nachzuvollziehen, wie jetzt ein KI-System funktioniert. Und um da so ein bisschen die Schnittstelle zu schaffen, schauen wir uns eben die rechtlichen Anforderungen an, aber auch die nutzerbezogenen Anforderungen. Also da geht es so ein bisschen darum, warum verwenden wir denn lieber Google als irgendeine kleinere Suchmaschine? Welche Bequemlichkeitsfaktoren spielen da eine Rolle?
Faulheit.
Und alle diese Anforderungen, die werden dann Stück für Stück übersetzt in Anführungsstrichen in Vorschläge und Ideen, die dann Technikerinnen und Techniker ganz einfach umsetzen können, wenn sie einen Index bauen oder wenn sie eine Suchmaschine entwickeln.
Was ich ja spannend finde an dem Thema, das ist ja rein rechtlich so international ist. Ja, und Google ist ja dementsprechend auch aufgestellt mit ganz unterschiedlichen Datenschutzbedingungen. So, wenn wir jetzt auf der einen Seite sehen, was Google alles tut und wie viele Regelungen wir auf der anderen Seite haben. Ich mache keinen Hehl draus, ich bin kein Datenschutzexperte, aber wenn ich mir die Datenschutzbedingungen so angucke, ich glaube, da saßen schlaue Leute dran, finde es aber trotzdem so ein bisschen schwierig. Zugleich hört man immer wieder online den Ruf, ja, da müsste man auch irgendwie stärker regulieren. Sondern da frage ich mich, ist ja jetzt nicht so, dass es überhaupt keine Regelungen zu diesem Thema gibt. Wie du schon gesagt hast, es gibt wahnsinnig viele. Wir haben das Grundgesetz, wir haben die Datenschutzgrundverordnung. Gefühlt alle Nase lang kommt aus Brüssel irgendwas Neues aus dem Bereich dazu. Und ich frage mich, wenn doch alle Welt danach ruft, stärker zu regulieren, reicht's nicht, was wir jetzt gerade haben? Woran fehlt's genau? Oder haben wir genug und es fehlt nur ein bisschen an der Durchsetzung, Paul?
Das ist wahrscheinlich ein bisschen was von beiden. Also wie Leo gerade sagte, dieses Netzwerk aus neuen Digitalrechts- oder Datenrechtsakten, also die Datenschutzgrundverordnung, datenschutzmäßig fängt man da an, dann gibt es den Digital Services Act, den Digital Markets Act, die KI-Verordnung jetzt jüngst. Das ist alles ein großes Netzwerk aus Bestimmungen, jetzt sage ich jetzt mal. Ne? Und in jeder von dieser Rechtsverordnung gibt es auch eine oder manchmal sogar bis zu drei Aufsichtsbehörden, die da bestimmt werden, die bestimmte Sachen regeln sollen oder die bestimmte Vorgaben machen sollen oder teilweise steht auch in den Verordnungen, die Hilfestellung geben sollen für die Betroffenen, was auch immer das dann heißt. Also das ist dann sozusagen der nächste Schritt in der Durchsetzung, dass diese verschiedenen Aufsichtsbehörden, es sind nämlich nicht immer dieselben, untereinander auch noch auskommen müssen und die Regelungen zur Anwendung bringen müssen. Und ja, wir haben jetzt in Deutschland wenigstens ein einigermaßen kohärentes Bild an Datenschutzaufsichtsbehörden, aber es sind aber auch viele. Es sind 16 Landesbehörden plus die vom Bund und die müssen versuchen, mit einer Stimme zu sprechen und das gelingt.
Und das tun sie oft
besser.
Gar nicht.
Ja, also es gelingt schon immer besser als noch vor ein paar Jahren, aber es ist immer noch schleppend so. Und genauso muss man sich das jetzt aber leider bei den anderen Digitalrechtsakten vorstellen. Also auch da gibt es manchmal mehrere Aufsichtsbehörden. In jedem europäischen Land gibt es auf jeden Fall eine, aber manchmal auch mehrere, die das dann durchsetzen sollen. Und bei einigen ist es noch gar nicht klar, wer es macht. Also gerade bei den Jüngeren, bei der KI-Verordnung zum Beispiel, da wird das gerade erst ausgehandelt. Und die alle müssen miteinander sprechen. Also Datenschutz mit Digitalrechtsaufsicht, mit KI-Verordnung und müssen dann versuchen, da was durchzusetzen. Und dann ist die Frage, was sollen die überhaupt durchsetzen? Also die sollen das Recht erstmal durchsetzen, was da von Brüssel gemacht worden ist. Aber was das dann im Detail heißen muss, ist ja manchmal auch immer eine politische Aussage oder ein politischer Akt, der da umgesetzt werden muss. Und das jetzt noch hinzukriegen, ist manchmal schwierig. Und ich würde jetzt erstmal sagen, ja, also neue Regelungen braucht es jetzt vielleicht nicht unbedingt. Es braucht manchmal klare Regelungen, also Anpassungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten, wo die überhaupt noch regeln dürfen, die das dann vielleicht ein bisschen klarer fassen sollen für die Behörden. Aber jetzt, nachdem wir ja dieses große Netzwerk an Regelungen haben, ist es vielleicht erstmal wichtig, dass die Aufsichtsbehörden anfangen zu arbeiten und auch miteinander zu arbeiten. Und dann müssen wir mal weitersehen, ob es noch mehr Regelungen braucht. Vielleicht braucht es doch mehr Durchsetzung jetzt erstmal. Und dann ist das Hauptproblem da noch gar nicht angesprochen, nämlich ob die überhaupt die Mittel haben, zu regulieren. Also die schreien ja immer, wir haben keine Mitarbeiter. Und oft ist es auch so. Also gemessen an dem, was sie eigentlich machen sollen, bräuchten sie 100% oder 200% mehr Personal. Und wo sollen sie es herkriegen?
Das hast du ja in ganz vielen Bereichen. Das ist generell ein großes Problem. Das macht das Thema aber auch, glaube ich, so wahnsinnig spannend. Und ich musste eben nur schmunzeln. Es ist wahr, dass die Landesdatenschutzbeauftragten inzwischen ja häufiger mit einer Stimme sprechen. Aber ich habe es noch so präsent zu Beginn der Pandemie. Und das ist natürlich für Anwälte extrem wichtig, wenn du verschiedene Standorte hast und Zweigstellen. Und dann gab es wirklich die absurde Situation, dass in manchen Bundesländern Zoom okay war und in anderen nicht. Also das ist halt dann ja nur ein kleiner Randausschnitt, aber das war für uns halt zwischenzeitlich so ein bisschen absurd. Paul, was wollt ihr letzten Endes mit dem Projekt erreichen und welchen Zeitrahmen habt ihr euch gesetzt? Was soll am Ende konkret stehen?
Also der Zeitrahmen ist ja ein bisschen in der öffentlichen Forschungsförderungsszene vom Fördergeber gesetzt. Also wir haben jetzt 3 Jahre Zeit bekommen, 1 Jahr ist schon fast rum. Also haben wir jetzt noch 2 Jahre, da was zu machen. Unsere Aufgaben sind ja mehr oder weniger vorgefasst von dem, was wir uns da vorgenommen haben, nämlich diesen Rechtsrahmen schön zu beschreiben und dann aus dem Rechtsrahmen mehr oder weniger klare Anforderungen und Kriterien, Ziele abzuleiten, die dann in der technischen Entwicklung auch umgesetzt werden können. Ziel ist es eigentlich, die sogenannte Entwicklungsmuster und Vorgaben abzuleiten, die dann von den Technikern auch relativ leicht umgesetzt werden können. In anderen Projekten sprechen wir davon, also Vorgaben aus der Sprache des Rechts sollen in klare Ziele im Sinne der Technik umgesetzt werden können. Und das ist natürlich was ganz Hehres, aber ob das am Ende klappt, das wissen wir auch noch nicht. Ne? Deswegen sind wir ja in der Forschung.
Ja, vor allem anspruchsvoll, weil du ja mehrsprachig sein musst. Letzten Endes. Das ist ja immer die Herausforderung, glaube ich. So mit in dem Projekt dabei, ein Stichwort, ein Name, der jetzt eben schon öfter gefallen ist, da will ich natürlich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Mit dabei ist auch die Open Search Foundation, Leo. Es ist ein eingetragener Verein und was ich ganz schön fand, ich habe mir das natürlich alles angeguckt, der Verein sagt über sich selbst, unser Engagement fußt auf demokratischen Grundwerten, auf einem humanistischen Weltbild, auf Unabhängigkeit und Souveränität. Und die Grundidee der Open Search Foundation wird vom Gedanken eines lebendigen, gemeinnützigen, multidisziplinären und partnerschaftlichen Netzwerksansatzes getragen. Heißt, Leo, es geht letztlich in eurem Verein nicht nur um die Datensouveränität, sondern ein Stück weit auch um Demokratieförderung. Warum geht für dich das eine nicht ohne das andere?
Ja, also das Statement klingt natürlich erstmal sehr nett und sehr abstrakt. Es ist dann aber ja, ist schön. Es muss dann aber auch tatsächlich gelebt werden. Und was man ganz, ganz oft hört beim Thema offener Webindex, beim Thema digitale Souveränität, ist, dass es darum geht, sich unabhängig zu machen von bestimmten Gatekeepern, die Daten in der Hand haben, die neue Technologien in der Hand haben, die super wichtig sind, dass man die Märkte öffnen möchte, dass man datenschutzfreundliche Alternativen fördern möchte. Aber es gehört dann doch noch ein bisschen mehr dazu und das probieren wir hier als Open Search Foundation auch so ein bisschen voranzutreiben. Denn Demokratieförderung bedeutet in dem Zusammenhang mit Suchmaschinen schlicht und ergreifend, dass wir ja auch Wahlentscheidungen auf Grundlage der Informationen treffen, die wir bei Google finden. Also bevor ich bei der Bundestagswahl irgendeinen Politiker oder eine Politikerin wähle, informiere ich mich in der Regel über diese Person. Und das passiert dann, ja, hoffen wir es. Und das passiert dann über Social Media oder über die Zeitung oder vielleicht übers Fernsehen. Aber das passiert zunehmend auch über eine ganz simple Online-Suche. Und dementsprechend ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt die Frage, welche Informationen werden mir denn angezeigt? Und im Moment ist es so, dass die Algorithmen der großen Suchmaschinenanbieter, insbesondere von Google, vollkommen intransparent sind. Also wir können nicht nachvollziehen als Zivilgesellschaft von außen, welche Informationen uns ganz oben angezeigt werden und warum sie uns ganz oben angezeigt werden. Und das ist so ein Punkt, wo eben diese offene Infrastruktur super wichtig ist, damit dann keine Verzerrungen stattfinden. Und da gab es dann zum Beispiel auch die Erhebung von Wissenschaftlern, die untersucht haben, welche Suchvorschläge werden uns denn angezeigt, wenn wir die Namen von Politikerinnen und Politikern in das Suchfeld eingeben. Und da hat sich gezeigt, dass tendenziell jüngere, weiblichere Politikerinnen, dass bei denen die Suchvorschläge deutlich stärker bezogen sind auf ihr Privatleben, wohingegen bei älteren und männlichen Politikern die Suchvorschläge sich mehr bezogen haben auf ihr professionelles Wirken. Und das führt dann dazu, dass wir zum Beispiel im Vorfeld von Wahlen dann weibliche und jüngere Politikerinnen als weniger kompetent wahrnehmen als männliche und ältere Politiker.
Das ist ein Problem, aber warte. Ich dachte immer, ich habe aber auch nie weiter drüber nachgedacht, ich habe es einfach unterstellt, dass das, wenn du anfängst, eine Frage einzutippen, ne, wonach du suchen willst, das ist ja das, wo dann Suchvorschläge erscheinen. Ich dachte immer, dass die Vorschläge darauf basieren, was am häufigsten gesucht worden ist von anderen Nutzern.
Da würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Also die Frage kann ich dir, glaube ich, nicht mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten. Ich persönlich weiß nicht, ob das wirklich über die danach entschieden wird, je nachdem, wie viel andere Begriffe gesucht wurden. Es ist aber so, dass da eine systematische Verzerrung definitiv drinnen ist. Ob die jetzt seitens der Personen kommt, die suchen, oder seitens des Unternehmens, ist dann im Endeffekt gar nicht so das große Problem. Das Problem ist eher, dass wir im Idealfall ja schauen würden, solche Biases zu beheben und neutrale Informationen in Anführungsstrichen anzuzeigen.
Na klar, selbst ist ja einfach nur menschlich. Du willst nach was suchen und dann wird dir als Vorschlag gerne irgendwie gleich irgendwas Skandalöses angezeigt und denkst, ach, ist ja komisch. Guckst es dir dann vielleicht gar nicht an. Du hast es aber gesehen, den Suchvorschlag. Ja, oder irgendwas, was vielleicht mit dem Thema, das du dir anschauen wolltest, gar nichts zu tun hat. Du hast es aber gesehen, du hast es wahrgenommen und da bleibt immer was hängen. Das ist sehr crank. Also habe ich noch nie drüber nachgedacht. Paul, glaubst du, dass mit Blick über die deutschen Grenzen hinaus, also ganz egal, wo wir momentan hingucken, es brennt überall, in den USA, in der Türkei, es sind viele ungute Entwicklungen, Ungarn, was auch immer. Glaubst du, dass solche Projekte wie eures wichtiger denn je sind? Brauchen wir mehr, ja, vielleicht sage ich kerneuropäische Datensouveränität? Also es ist ja gegenüber USA, China, ganz egal was. Glaubst du, das wird immer und immer wichtiger?
Also ich glaube schon, dass das immer und immer wichtig, also es war immer schon wichtig und es hat sich in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, dass das nicht nur eine Annahme ist, sondern eine Tatsache. Also dass man sich hier, also dass Europa sich selbst aufstellen muss in verschiedensten Bereichen, um auch souverän sein zu können, um mit starker Stimme sprechen zu können und auch eigene Forderungen durchsetzen zu können. Und jetzt hier in diesem Bereich der digitalen Medien oder der digitalen Angebote gilt das genauso wie in anderen Bereichen von Handel und Militär. Und wenn man eine europäische Datensouveränität haben will, braucht man auch entsprechende Anbieter von entsprechenden Diensten, die das den Europäern oder auch über die europäischen Grenzen hinaus anbieten. Und nur so kann man Abhängigkeiten reduzieren und auch eigene Wertschöpfung machen innerhalb Europas. Und die Frage ist jetzt, die man vielleicht danach stellen kann, ist, naja, wenn es das noch nicht gibt hier in Europa, hat das vielleicht einen Grund, vielleicht schaffen die Europäer das nicht. Nee, das ist Quatsch. Und dann ist die nächste Frage, vielleicht gibt das unser Rechtsrahmen nicht her. Nee, das ist auch Quatsch. Also das geht natürlich. Die Frage ist eher, ob die es schon umgesetzt haben in Amerika oder auch die anderen Gegenbeispiele in Russland und China, ob die nicht eine entsprechende Förderung hatten, die es bisher in Europa halt nicht gab für solche Dienste. Also wenn wir jetzt hier über das Beispiel Webindex und Suchmaschine reden. Und ohne Förderung hätten die es damals auch nicht geschafft. Und jetzt sind die First to Market halt. Und um da entgegensetzen zu können, braucht es halt umso mehr Förderung. Und das muss man halt wollen. Also das ist eher eine politische Frage als jetzt irgendwie eine wirtschaftliche Frage. Weil wirtschaftlich ist das am Anfang alles nicht. Also das geht halt ohne Anschubförderung nicht. Und das ist jetzt eher eine Frage, ob man datensouverän sein will in Europa oder nicht. Und das lässt sich nur mit entsprechenden Mitteln bewerkstelligen.
Ja, das ist klar. Zumal, wenn du dieses ganze Projekt eben nicht durch Werbung finanzieren kannst, ne? Also das kommt ja noch dazu. Und ich glaube schon, dass der Wunsch da ist. Man nimmt es ja auch immer wieder bei Behörden und bei ersten Gerichten war, habe ich auch schon gesehen. Ich weiß nicht, ob es Gerichte waren, Behörden auf jeden Fall. Wurde ganz stolz verkündet, dass man jetzt auch weg sei von richtig kommerziellen Softwarelösungen und daran angeschlossen natürlich auch Nutzung von Online-Diensten. Leo, welche speziellen Gefahren siehst du vielleicht gerade bei der aktuellen Entwicklung? Also ich hatte es gerade gesagt, USA, Russland und dann solche Verzerrungen bei Suchmaschinen. Siehst du da eine konkrete Gefahr für gezielt Desinformation, regelrecht Kampagnen und wir kriegen es hier am Ende viel zu spät erst mit?
Ja, also in dem Zusammenhang gibt es, glaube ich, eine ewig lange Liste an Gefahren, die man aufzählen könnte. Das geht ja wahrscheinlich den meisten so, dass wenn sie heutzutage die Nachrichten aufmachen, ihnen in erster Linie schlecht wird und sie möglichst schnell wieder aufhören möchten zu lesen. Gerade natürlich der Verrückte in Anführungsstrichen im Weißen Haus ist ein enormes Risiko, gerade für Unternehmen in Europa. Wenn man sich da als Firma abhängig gemacht hat von irgendwelchen US-amerikanischen Lösungen im Digitalbereich, dann ist natürlich diese Instabilität, die mit Donald Trump zukommt auf die USA und zukommt auf alle Partner der USA, ein großes wirtschaftliches Problem. Und da kann die einzig vernünftige Lösung sein, sich möglichst schnell unabhängig zu machen von Unternehmen, die Dienstleistungen anbieten im digitalen Bereich und in den USA sind. Gilt aber genauso natürlich für China oder auch Russland. Generell kann man beobachten, dass sich jetzt gerade Zukunftsmärkte ausbilden mit dem Aufkommen von generativer KI und dass genau die Unternehmen, die ohnehin schon im Digitalmarkt sehr, sehr stark vertreten sind, diese Macht mitnehmen und diesen Erfolg mitnehmen auf die Märkte von morgen. Und da sollte man sich als Europa sehr genau überlegen, inwieweit man das einfach hinnehmen möchte oder ob man nicht probieren möchte, so ein bisschen eigene europäische Champions zu schaffen und eigene europäische Technologien selber zu entwickeln, zumal diese Hoheit über Technologien auch unabdingbar ist, um beispielsweise russische Desinformationskampagnen zu entdecken und auch bekämpfen zu können. Also wir sehen, dass Russland ganz gezielt Chatbots beeinflusst und so weiter. Und solange wir da keinerlei Zugriff und keinerlei Infos über die Technologien haben, können wir solche Beeinflussungsmöglichkeiten auch nicht erkennen. Insofern glaube ich, sollte die europäische Politik, die ja teilweise schon erkannt hat, dass technologische Souveränität ein wichtiges Thema ist, möglichst schnell in die Umsetzung kommen und gerade auch Projekte wie Open Web Search EU dauerhaft finanzieren. Ich persönlich finde es extrem bedenklich, wenn solchen Leuchtturmprojekten, die sicherstellen, dass wir eine souveräne Datengrundlage haben für viele neue Technologien, die wir in der Zukunft immer mehr nutzen werden, dass die unzureichend finanziert sind und auf wackeligen Beinen stehen und nicht klar ist, ob es sie in 2-3 Jahren überhaupt nicht mehr gibt.
Das ist ein wichtiger Punkt. Aber vielleicht tragen wir heute so ein bisschen auch zur Sichtbarkeit bei. Paul, ich nehme mal an, die großen Anbieter finden euer Projekt doch wahrscheinlich wahnsinnig scheiße. Oder irre ich mich? Ihr steht ja wahrscheinlich jetzt nicht miteinander in Austausch, auf welche Art und Weise auch immer. Aber habt ihr jetzt mal von dem Webindex abgesehen, irgendwie so ein bisschen Einblick in die Arbeit, in die Hintergründe der Anbieter von großen Suchmaschinen? Weil ich meine, zu Forschungszwecken wäre ja vielleicht so das ein oder andere Detailwissen doch ganz nützlich, wie man bei gewissen Themen einfach vorgeht oder wie gewisse Abläufe funktionieren oder gewisse, was weiß ich, Algorithmen.
Ja, also hilfreich wäre das sicherlich, aber die lassen sich nicht so gerne in ihre Arbeit, in ihre Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sozusagen, das ist ja das, worauf sie aufbauen, hineinblicken. Und ob die wissen, was wir tun, ich gehe davon aus, also die haben die...
Es steht doch da auf der Liste.
Ganz sicher sind wir schon zum Abschluss bereitgestellt. Nein, also die sind so groß, die können sich leisten, jemanden anzusetzen, der die Forschungslandschaft beobachtet und auch die Regulierungslandschaft beobachtet. Und da sind wir irgendwo, sprechen wir ja mit, auch über die Forschung. Und da sind wir schon bei denen auf dem Schirm, aber das juckt die im Moment noch nicht. Also wir sind einfach nicht groß genug, also auch von der Forschungsförderung her. Selbst das große OWS-Projekt ist noch nicht groß genug, dass es es wirklich, wirklich tangieren würde, außer mal zu sagen, ist ja ganz lustig, was ihr macht, aber wir können es ja besser. Na, und da mal drüber wegzukommen, das ist so jetzt das Ziel. Es wäre natürlich schön, wenn die auch mit uns reden würden oder wenn die offenlegen würden, wie ihre Algorithmen funktionieren und wie sie suchen und wie sie das dann crawlen und so. Das muss man sich jetzt alles sozusagen selbst beibringen, um es nachmachen zu können. Aber es ist auch klar, dass sie es nicht offenlegen. Also es kann ich.
Ja, ist nachvollziehbar. Würde man selber ja wahrscheinlich auch nicht machen. Aber mal gucken, vielleicht ergibt sich ja durch die Verfahren in den USA noch das eine oder andere. Was ich persönlich ja echt putzig finde, ist, dass sich ganz häufig ausgerechnet große Plattformen zum Beispiel gegenüber der Forschung ja auf etwas berufen, was sie selber ganz oft verletzen, nämlich die Grundrechte. Leo, das war jetzt nicht Google, das war X, da gab es was mit dem Landgericht Berlin. Erzähl mal so das zum Abschluss, weil ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir sind so knapp über einen kurz und knackig hinausgerauscht.
Ja, ich probiere mich kurz zu halten. Das ist natürlich schwierig für Juristen. Ich finde das Thema ehrlich gesagt auch gar nicht putzig, sondern ich finde es streng genommen eine ziemliche Frechheit. Der Hintergrund dieses Urteils war, dass NGOs Zugriff angefordert hatten auf bestimmte Daten von X, um Risiken zu ermitteln, die durch X entstehen hinsichtlich der Meinungsbildung vor der Bundestagswahl in Deutschland dieses Jahr. Also sie wollten gucken, welche systematischen Risiken bestehen denn durch diese Online-Plattform. Und das ist auch so vorgesehen im Digital Services Act, dass Forschungseinrichtungen hier Einblick nehmen können in bestimmte Daten bei großen Online-Plattformen. Und X wurde dann auch im einstweiligen Verfahren dazu verpflichtet, diese Daten rauszugeben und hat dann gesagt, nee, das machen wir nicht, weil durch diese Forschungsdatenweitergabe würden die Grundrechte ihrer Nutzerinnen und Nutzer gefährdet werden, insbesondere die Meinungsfreiheit. Und ja, haben dann damit den Forschern den Zugang verwehrt. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die wir als Forscher überhaupt nicht gerne sehen und da ganz klar das auch kritisieren.
Ja, aber es ist auch ein bisschen eine sehr absurde Argumentation, oder nicht?
Ja, es ist einerseits natürlich eine absurde Argumentation, das ist natürlich auch eine sehr geschickte Argumentation. Aber genau diese Abwägung letztendlich zwischen den Grundrechten, die wurde ja schon getroffen durch den Gesetzgeber im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens. Und da, glaube ich, sollten die Juristen, insbesondere die Richter, ein hartes Regime walten lassen und auch dann tatsächlich die Vorgaben des DSA durchsetzen.
Mit etwas Glück ist das vielleicht, wenn sich der Trend so weiter fortsetzt, irgendwann zumindest bezüglich X nicht mehr notwendig.
Also, hoffen wir es mal.
es lässt sich da schon ein gewisser Trend feststellen. Ich bin da gar nicht. Und ich nehme immer mehr Kolleginnen und Kollegen wahr, auch große, also Unis oder Gerichtszusammenschlüsse, alle mit großer Geste. Da wird dann schön auf anderen Plattformen ein Riesenabschiedsfoto gepostet und dann sind sie weg. Das finde ich ehrlich gesagt eine ganz gute Entwicklung.
Ja, definitiv sehe ich ganz genauso und das zeigt ja sehr, sehr schön und eindrucksvoll, dass was das Thema Datenschutz im digitalen Raum angeht, wir, die Nutzerinnen und Nutzer, letztendlich in der Hand haben, welche Plattformen bestehen können und ob datenschutzfreundliche und innovative europäische Technologien am Ende auch genutzt werden in der Breite und erfolgreich sind.
Wenn der Trend sich jetzt dann langfristig vielleicht noch so fortsetzt, dass nicht alle von Twitter einfach nur nach Meta, ich sage immer noch gern Twitter, weil Elon das nicht mag, nach Meta wechseln, damit ist ja, es ist einfach nur noch ein itzi-bitzi weniger schlimm, aber ja nicht die richtige Richtung, sondern dass vielleicht der ein oder andere, und da sende ich ganz liebe Grüße an Jörg Müller, ich sag's jetzt wirklich, ich fordere dazu auf, wenn der ein oder andere sich einen Ruck gibt, vielleicht doch auch ins Fediverse zu wechseln. Er hat sogar mich überredet. Ich bin tatsächlich inzwischen bei Mastodon und ich bin auch bei Blue Sky. Und da macht's dann auch mehr Spaß, wenn noch viel mehr Leute dazukommen. Ich glaube, das wird dann da auch ganz nett. Lieber Paul, lieber Leo, ich danke euch sehr. Es war mega spannend. Wir konnten natürlich jetzt nur so ein bisschen anreißen, was da alles drin steckt. Ich hoffe, wir haben eins gemacht, bisschen Problembewusstsein geschaffen. Bewusstsein will ich auch noch ganz kurz schaffen für Folgendes, für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Surft mal vorbei auf www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer, jede neue Zuhörerin. Solange wir da noch sind, surft mal vorbei und lasst ein Abo da auf Instagram, auf YouTube, auf Threads, auf TikTok. Auf jeden Fall aber auch auf Mastodon und Blue Sky und werft einen Blick in Brack-Mitteilung, Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und einen Blick in die Shownotes, da habe ich euch ganz viel zu diesem tollen Projekt und zu Paul und Leo zusammengestellt. Ich danke euch beiden, das war echt spannend. Und ich gehe jetzt mit diesem zauberhaften Bild der kleinen Roboter nachher in meinen Feierabend. Ich werde echt noch ein bisschen, glaube ich, mit meinem Bildgenerator rumspielen. Ich danke euch.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank.
Und bis bald.
Wir machen ein Update, oder? Es ist ja erst ein Drittel rum. Da ist ein Update fällig, finde ich auch. Bis dahin.
Bis dann.